Also ich wollte ja wissen, warum wir die Welt nicht so machen, wie sich alle das wünschen.
Ja.
Weil ich habe die Leute gefragt, wie wünschst du die Welt? Und da hat keiner gesagt, ich will Krieg, keiner hat gesagt, ich will Armut,
ja.
Keiner hat gesagt, ich will, dass wir die Natur kaputt machen.
Ja.
Und ich dachte, ja gut, aber dann sollten wir es doch lassen.
Was hältst du denn für den richtigen Weg, sag ich mal, Menschen zu mobilisieren, sich zu verändern?
Ja, das ist eine riesen Gretchenfrage. Vieles hat damit zu tun, ob wir glauben, dass die anderen mitmachen. Und was eine richtige Katastrophe ist, dass wir dann angefangen haben, irgendwann uns darauf einzulassen, dass man es den Menschen ganz schmackhaft, ganz einfach, ganz spaßvoll machen muss. Mhm. Also als wäre irgendwie aufpassen, dass uns nicht die Hütte abfackelt, in irgendeiner Form Entertainment-Programm. Du hast gemerkt, ne? Ich bin gerade echt sauer auf Katharina Reich.
Ja, das habe ich gemerkt.
Der Grund, warum ich so sauer bin, ist, dass sie einfach falsche Aussagen tätigt und falsche Zahlen benutzt. Wo ist denn der Amtseid? Also wo ist der Ehrenkodex? Wo ist der TÜV, wenn ich so ein wichtiges Amt bekleide?
Wenn du jetzt also von einem guten Leben für alle sprichst, was gehört für dich unbedingt dazu, was vielleicht nicht? Also wie sieht es konkret aus? An meinem heutigen Gast waren wir schon seit Start unseres Podcasts vor 2 Jahren dran und für sie stehen wir auch gern um 5 auf und fahren von München nach Berlin, denn ihr seht, wenn ihr uns zuschaut, wir sind wieder in der X-Bar in Berlin und heute ist am Tresen Maja Göpel. Und Maja ist laut Wikipedia Politökonomin, Transformationsforscherin, Nachhaltigkeitsexpertin, Gesellschaftswissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf transdisziplinärem Denken. Also kürzen wir es ab, eine Art Universalgelehrte, mit der man über Klima sprechen kann, über Wohlstand, über Gerechtigkeit, über Demokratie, über Vertrauen. Und am Ende geht es doch oft auch um die einfache und gleichzeitig ziemlich schwierige Frage, wie wollen wir eigentlich leben? Die Zeit hat über Maja gesagt, sie ist eine der einflussreichsten Stimmen in der Debatte um Deutschlands ökologische Zukunft. Und ich finde, das ist deshalb so passend, weil Maja einfach wie wenige andere in unserer Zeit so die großen Fragen so runtergebrochen bekommt, dass sie plötzlich was mit unser aller Leben zu tun haben. Und genau darüber werden wir heute auch sprechen, warum wir alle Veränderungen oft wollen, aber trotzdem irgendwie nicht hinbekommen, wie ein gutes Leben für uns alle innerhalb planetarer Grenzen aussehen könnte, was sie von unserer Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hält und warum es ganz häufig in Fragestellungen aus ihrem Fachgebiet nicht entweder oder heißen sollte, sondern sowohl als auch. Damit willkommen an der Bar, willkommen bei Nah Neugierig und Negroni und viel Spaß. Maja, willkommen bei uns an der Bar und erstmal Cheers mit tageslichttauglichen Getränken. Erste Frage bei uns wie immer, was können andere von dir lernen, Maja?
Ich glaube, freundliche Penetranz.
Ah, okay, so nennt man das, okay. Ja.
Zumindest hat ein Freund mir das irgendwann mal abgestempelt und meinte, ja, ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ja, ja, okay. Ja, dann werden wir vielleicht heute auch ein bisschen was von dir hören in Sachen freundliche Penetranz. Ich würde mal ganz kurz auch für unsere Zuschauenden und Zuhörenden einmal ein bisschen beleuchten. Wo kommst du her? Wer bist du? Bevor wir dann natürlich auch in deine Themen einsteigen. Ich habe gehört, das hast du, glaube ich, in irgendeinem anderen Format erzählt. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Du kommst im Prinzip aus einer Art Hippie-Familie. Stimmt das?
Ja, ich glaube schon.
Ja?
Also es ist dieses 68er Elternhaushalt.
Ja? Ja, okay. Wie war das? Also wo bist du aufgewachsen und wie?
Es war nicht ganz so crazy, wie Jörg Thaddeus das mal in einem Interview dann gerne darstellen wollte, dass alle quer geküsst haben oder so.
Okay.
Das war es nicht.
So war's dann
das
nicht.
Hatte er ja vor, um auch wieder mal die wissenschaftliche Absenderadresse zu, zu betüdeln.
Ja.
Auch im Prinzip Bielefeld. Und das war zu der Zeit waren wirklich ja viele auch institutionelle Reformen unterwegs. Also wir haben 3 Familien in einem Haus gehabt draußen auf dem Land. Und ja, da ging es einfach darum, neue Lebensmodelle auszuprobieren und neue Arten und Weisen groß zu werden. Und ich fand es ziemlich gut.
Ja? Also, und hat es dich nachhaltig geprägt?
Unbedingt.
Ja?
Ja, also du bist, wir hatten ja einzelne Wohneinheiten dann schon. Nach 2 Jahren, wo wir mit 8 Personen einen Haushalt haben, haben wir gemerkt, naja gut, okay, wenn das eine Kind immer anders ins Bett soll als die andere, so, dann wird es halt ruckelig.
Ja.
Also hatten wir dann 2 oder 3 Wohneinheiten, aber eben in einem Haus. Und eine Erwachsene hatte immer einen Kindernachmittag.
Ja.
Das heißt dann so alle ja. sechs. ja. Und dann hast du natürlich umgekehrt total die Möglichkeit, in deinem Job nachzugehen, weil mhm. du weißt, die Kids haben sich gegenseitig mhm. und eine Person ist da.
Okay.
Und wenn du einmal die Woche Kinderdienst hast, denkst du dir halt auch was Cooles aus.
Ja, das stimmt.
Das war für uns Kinder auch ziemlich lässig.
Okay, hattet ihr immer ein Programm.
Ja. Hatten wir immer ein bisschen Programm, mhm. genau.
Okay.
Ja. Nee, und es ist natürlich auch bis heute sind wir sehr eng. Also es ja. ist wie so ein bisschen Zusatzgeschwister, auf mhm. jeden Fall.
Okay. Mhm. Ja, schön. Dann ein bisschen vorgespult. Können wir mal so ganz, sagen wir mal, zügig durch deinen akademischen Werdegang vielleicht gehen, mhm. einfach um mal so einen Eindruck zu geben. Wie ging eigentlich deine akademische Karriere los und wie bist du zu der Person geworden, die du heute bist?
Ich glaube, eigentlich war es immer die Frage, warum ist das so? Mhm. Und dann habe ich eben unterschiedliche Erklärungen, die mir in dem Moment logisch erschienen, für ernst genommen. Also ja. ich wollte ja wissen, warum wir die Welt nicht so machen, wie sich alle das wünschen.
Ja.
Weil ich habe die Leute gefragt, wie wünschst du die Welt? Und da hat keiner gesagt, ich will Krieg, keiner hat gesagt, ich will Armut,
ja.
keiner hat gesagt, ich will, dass wir die Natur kaputt machen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ja gut, aber dann sollten wir es doch lassen.
Mhm.
Also es war irgendwie so ein bisschen ja. naiv logisch.
Ja.
Und dann bin ich halt immer weitergelaufen, habe angefangen mit Medien und Kommunikation.
Ja.
Weil ich fest davon überzeugt war, wenn wir alle Leute aufklären über Nachhaltigkeit, dann wird es automatisch auch so werden.
Ja.
Wahrscheinlich auch sehr naiv ex post.
Ja.
Und habe dann aber die Chance halt auch gehabt, dadurch, damals hatten wir noch so Zeit. Ne?
Ja.
Also Diplomstudiengänge, du hast 4 Jahre plus eine Diplomarbeit gemacht.
Mhm.
Und da hatte ich viel Zeit. Ich habe dann so Soziologie angeguckt, Psychologie. Ich fand einfach so spannend zu verstehen, wie die Welt funktioniert.
Ja.
War dann, habe eine Doktorarbeit dann in politischer Ökonomie gemacht, weil mhm. ich dachte, ich muss Kapitalismus verstehen. Ich hatte mhm. dann so das Gefühl, jetzt habe ich Kommunikation, Soziologie, Politologie. Das habe ich so einigermaßen jetzt durchdrungen. Und ich dachte, nee, ohne dass du das Wirtschaftssystem kapierst,
ja.
geht es auch nicht weiter. Aber ja. habe auch da eben parallel bei einer NGO gearbeitet und bin dann zu den Welthandelskonferenzen hingefahren, mhm. über die ich dann promoviert habe, über Welthandel, um immer auch eben vor Ort zu gucken. Und
ja.
das halte ich nach wie vor für ein super Rezept. Also ja. immer mal wieder zu gucken, welche Theorien helfen mir eigentlich, die Welt zu erkennen. Und dann aber aus der Welt wieder zurückzugehen und zu sagen, welche Theorien haben vielleicht auch blinde Flecken.
Ja.
Und so habe ich das dann eigentlich immer weiter gemacht.
Okay.
Und ja. in der Transformationsforschung mich gelandet, weil man das da darf.
Okay, ja. Und wie würdest du dich, weil das fand ich nämlich gar nicht so einfach, wenn mich im Vorfeld Leute gefragt haben
ja.
und gesagt, jetzt kommt die Maya Göbel, ja, kenne ich. Was ist sie denn nochmal genau? Was macht sie nochmal genau? Und ich finde es gar nicht so leicht zu erklären. Wie erklärst du es denn? Was bist du? Was machst du?
Ja, so einfach ist es auch nicht. Ne?
Ja.
Ich weiß es nicht. Also von der Disziplin her bin ich ganz klar Politökonomin.
Ja.
So als Hauptausbildung. Mhm. Da ist meine Promotion drin. Mit Nachhaltigkeit. Also es war meine Suchstellung. Ne? Wie okay. kriegen wir nachhaltige Gesellschaften hin? Und dann ist die Transformationsforschung eben für mich eine Disziplin oder ein Ansatz, mit dem man das super erklären kann.
Mhm.
Und das ist so eigentlich die Brille, die ich immer so aufsetze.
Ja.
Und dadurch, dass du in der Transformationsforschung unterschiedliche Treiber anguckst von Veränderung, darfst du da in Anführungsstrichen unterschiedliche Disziplinen einladen. Also
ja.
kannst du sagen, ein ökonomischer Treiber, Preise zum Beispiel, ganz wichtig. Ne?
Mhm.
Wenn die sich verändern
mhm.
sich Angebot und Nachfrage. Oder politische Rahmenbedingungen natürlich. Oder technologische Möglichkeiten. Aber eben auch Kultur und Psychologie.
Ja.
Und dann kannst du eben gucken, wenn ein Problem fortbesteht, obwohl wir sagen, wir möchten es gerne ändern, woran liegt denn das?
Mhm.
Also das ist so diese Suchfrage.
Ja.
Und dann kannst du natürlich je nach Kontext auch merken, manchmal ist es eher was mit Identitäten und Psychologie, merken wir jetzt ja auch. Also es hat nichts Technisches, es hat nichts Ökonomisches, dass man sagt, ich muss weiter mehr Fleisch essen, als es für meinen
ja.
eigenen Körper gut
ja,
ist.
Ja, so, ja, ne?
ja. Und da bei den Planetenschrotten, da kann ich nur in den Sozialwissenschaften mit Psychologie und Soziologie irgendwelche Erklärungen finden.
Mhm. Ja.
Und das finde ich so spannend daran. Also
ja.
arbeite deshalb halt auch immer gerne mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Disziplinen zusammen,
ja.
weil du dann jedes Mal eben eine andere Linse aufsetzt und sagst, guck mal, aus der würde ich das so erklären.
Ja.
Und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, guck mal, wenn was festgefahren ist, vielleicht kriegt man mit der Perspektive eine neue Bewegung rein oder
ja.
eine Brücke gebaut.
Ja. Und das ist dieses, das steht auch in deinem Wikipedia-Artikel, transdisziplinäres
ja.
Denken. Ne? Das klingt für mich so nach Universalgelehrter eigentlich, oder? Also wie geht das, transdisziplinäres Denken?
Also das sind tatsächlich, kann man das im Forschungsdesign auch anlegen. Das
ja.
heißt eigentlich, dass du, also interdisziplinär ist das, was wir eben hatten.
Ja.
Dann eine Psychologin und
ja.
ein Wirtschaftswissenschaftler mit einem Rechtswissenschaftler zum
mhm.
Beispiel. Und transdisziplinär heißt, dass du auch mit denjenigen zusammenarbeitest, die Expertinnen sind in der Praxis.
Ja.
Okay. Weil du sagst, es gibt Wissen, das nicht aus dem Kopf kommt
mhm.
und auch nicht aus dem Forschungslabor,
mhm.
sondern das eher was mit Explorieren und Probieren zu tun hat.
Ja.
Und da gab es einen wichtigen Durchbruch in der Transformationsforschung als ein Design, so Reallabore zum Beispiel.
Mhm.
Und manchmal ist das klug. Also bei mir in Potsdam zum Beispiel haben sie eine Spielstraße jetzt gemacht und sind dabei, diese Innenstadt, wo wirklich es sehr schön ist mit Kopfsteinpflaster und nicht so dolle, wenn alle die ganze Zeit da wie irre durchfahren. Mhm. Sagen wir, machen mal eine zur Spielstraße, aber machen das sehr partizipativ.
Ja.
Und die Leute dürfen sagen, wie sie es finden oder nicht. Und erstmal hat man nur ein Ja gesagt.
Ja.
Und das ist ganz klug, dass man sagt, es ist ein Test, anstatt dass alle dann am Anfang auf die Zinne gehen und sagen, never, weil ihr das für immer für uns wegnehmen wollt.
Ja.
Weil das kennen wir aus der Forschung zu verboten. Am Anfang ist es immer Riesengeschrei und dann gewöhnt man sich so ein bisschen dran und dann findet man es irgendwann gar nicht mehr schlimm.
Aha.
Und deshalb ist so dieser Experimentcharakter, dieser Versuchscharakter, komm, wir probieren es mal aus, ob es wirklich so gruselig ist.
Ja.
Eigentlich immer ein ganz schöner Ansatz.
Okay. Und dann nichts hält länger als ein Provisorium, oder? Dann bleibt es wenn man es nach einem Jahr.
Genau.
Okay, ja, verstehe.
Ja.
Okay. Ich würde gerne mit dir ein bisschen drüber sprechen, ich sag mal, warum wir in vielen Bereichen ja vielleicht Veränderungen wollen. Du hast ja vorhin auch selber schon angesprochen, keiner will Krieg und so weiter, aber es trotzdem ja teilweise nicht hinkriegen. Und da ist natürlich Klimawandel ja sowohl ein Thema von dir als auch ein gutes Beispiel im Prinzip dafür, wo die wissenschaftlichen Fakten seit Jahren bis Jahrzehnten im Prinzip auf dem Tisch liegen und Politik eigentlich auch sowohl wie alle Einzelnen wissen müsste, was zu tun ist, aber es läuft ja trotzdem irgendwie noch schief. Also warum führen Erkenntnisse nicht zu Veränderungen?
Ja, da habe ich tatsächlich bis zum Schluss nicht die eine Silver Bullet gefunden, obwohl ich sogar bei der Spiritualität irgendwann.
Echt, ja?
Ja.
Okay.
Und es gibt nicht die eine Erklärung. Es gibt halt einfach mehrere Komponenten.
Ja.
Und das, vieles hat damit zu tun, ob wir glauben, dass die anderen mitmachen. Also das ist für mich im Moment so die Bottomline. In der Politikwissenschaft heißt das ein Collective Action Problem.
Ja.
Also ich würde das tun, wenn ich wüsste, dass die anderen das auch machten.
Ja.
Und wir haben gerade bei Klimawandel, weil du das ansprachst, und anderen Globalthemen halt sonst eben dieses Trittbrettfahren.
Mhm.
Ich weiß auch, wenn ich nichts mache, aber die anderen, ist das Problem gelöst, aber ich musste mich nicht bewegen.
Ja, okay. Okay.
So.
Ja.
Dann sind wir nicht alle gleich. Also wir haben ja ein paar, die haben mehr Tendenzen, sich egoistisch zu verhalten und andere vielleicht mehr altruistisch. Ist auch alles total okay. Und wir haben aber auch Anreizsysteme, in denen die eine oder die andere Seite immer so ein bisschen angespielt wird oder sogar belohnt wird.
Ja.
Und da haben wir uns nicht so einen Gefallen getan, finde ich, weil wir in vielen Bereichen, wo es dann angeblich mega erfolgreich ist, schon ziemlich den Ego-Knopf gedrückt haben, damit man da hochkommt.
Ja, zum Beispiel?
Naja, wenn man sich überlegt, auch in Juristerei oder vor allem eben in Finanzmärkten, also wenn du ganz, ganz viel Geld machst und ziemlich rücksichtslos inzwischen dafür ja sein musst, dann wirst du trotzdem fürs viele Geldmachen belohnt und die Rücksichtslosigkeit wird so weggedrückt. Ne?
Okay. Ja, und dieses Problem, dass man immer irgendwie sagen kann, ja, wir müssen vielleicht nicht so viel machen, die anderen müssen erstmal machen oder darauf auch warten kann, das hat man doch eigentlich auf, ich sag mal, nationalen Staatenebene auch. Ich höre immer wieder, ja, wir in Deutschland, was können wir jetzt bewegen, wenn wir jetzt da irgendwie unser Klimaziel einhalten oder nicht? Da müssen doch China und USA, die müssten doch und so weiter. Ist es ein ähnliches Phänomen?
Ja, es gibt ein spannendes Plakat, was so fünf typische Abwehrargumente oder Perspektiven auch zusammenbringt. Da ist das eins, ne?
Ja.
So dieses, bevor die nicht, brauchen wir eh nicht.
Ja.
Kennen wir bei uns im Alltag vielleicht auch. Bevor die Kolleginnen nicht, warum soll ich? Ne?
Ja, ja,
also
ja,
ist so ein bisschen die Frage, was normalisieren wir da?
Mhm.
Und dann ist natürlich auch mal die Frage, wie schätze ich den Aufwand ein?
Ja.
Und wenn ich sagen würde, wir gucken mal auf die Co-Benefits, wie zum Beispiel, wow, wenn ich mich pflanzenreicher ernähre, dann werde ich gesünder bleiben. Wenn ich mich auch mal zu Fuß fortbewege, anstatt immer fossil motorisiert, hilft das auch meinem eigenen Wohlbefinden.
Ja.
Dann kann ich ganz anders darüber sprechen, ob das alles Verluste und Verbote sind, als wenn das auch bewusst in Stellung gebracht wird. Und das ist etwas, was natürlich in unseren Gesellschaften total extra angezündet wurde.
Ja.
Also ja, also gegen die Klimabewegung und die Ziele wurden ja richtig in Stellung gebracht. Also es gibt ja auch Geschäftsmodelle, die haben keine Lust, dass sie dann nicht mehr so gut verdienen. Und es gibt ganze Staaten, die haben überhaupt gar keine Lust, dass wir von deren fossilen Energieträgern nicht mehr abhängig sind.
Ja. Ja.
Also da ist natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, die wollen dir was wegnehmen, die Verbote immer und so weiter.
Mhm.
Macht dann eine Aversion in einer Form frei, die eigentlich, wenn man mal darüber nachdenkt, ein bisschen aus dem Verhältnis gibt.
Mhm.
Also irgendwann dieser Spiegelcover-Habeck, der da bei dir im Heizungsraum sitzt und dir deine Heizung ausbaut. Ich meine, was für ein
Quatsch. Das hilft auch nicht. Ja, ja, klar.
Nein, es ging ja wirklich darum, dass wenn du das nächste Mal eine Heizung kaufen musst, vorher macht da kein Mensch was. Oder Verbrennerverbot.
Ja.
Nee, es gibt einen flotten Grenzwert und ab 2035 werden die nicht mehr zugelassen. Alles, was davor zugelassen ist, fährt weiter.
Ja.
Aber da wird dann immer Ja, einfach aufgebauscht, dramatisiert.
Ja.
Und das hilft natürlich nicht für die Akzeptanz. Ja, und ich glaube, dann wäre es leichter, einfach vorzugehen und sagen, ach, tut ja gar nicht so weh. Und nebenher haben wir auch noch das CO2 irgendwie in den Griff gekriegt. Ne?
Ja, ja. Was hältst du denn für den richtigen Weg, sag ich mal, Menschen zu mobilisieren, sich zu verändern? Weil man kann ja jetzt entweder überlegen, man versucht es irgendwie mit Druck und vielleicht auch, also die Wahrnehmung hatte ich zum Beispiel teilweise bei Fridays for Future und Luisa Neubauer und so weiter, die ja total richtige Dinge ansprechen, aber schon sehr klar und direkt und eher als Horrorszenario in meiner Wahrnehmung jetzt, was ja an sich richtig ist. Nur die Frage ist ja, ist das jetzt der Weg, wie man die Menschen in Bewegung versetzt oder braucht es eher ein positives Szenario, wofür du, glaube ich, ja stehst? Also wie siehst du es? Wie kriegt man die Leute mobilisiert?
Ja, das ist eine riesen Gretchenfrage.
Ja.
Ja, da drehen sich alle rum und es ist auch so fies. Weil zum Beispiel, wenn du überlegst, wie die Wissenschaft angetreten ist, die hat ja 72 spätestens mit den Grenzen des Wachstums den Bericht, ne, gesagt, wir haben da ein Thema. Mhm. Also die Art von Vermüllung und zu starke Ausbeutung des Planeten wird Risiken mit sich bringen, die irgendwann außer Kontrolle geraten. 1974 hat ExxonMobil das ja selber nachgerechnet und gesagt, oh stimmt, also deren Prognosen sind ziemlich akkurat.
Ja.
Und was war die Konsequenz? Clubber Rome hat gesagt, komm, lass mal drüber reden, wie wir hier unsere Gesellschaften verändern, sodass wir diese Risiken einhegen. Und Exxon hat gesagt, lass mal richtig viel Geld reinschmeißen, dass wir das Vertrauen in diese Forschung kaputt machen.
Ja.
So.
Okay.
Und damit bist du natürlich in der Wissenschaft immer in dem Moment gewesen, zu beweisen, dass es wirklich so ist. Mhm. Und dann haben wir ganz viele Jahrzehnte mehr Aufmerksamkeit reinbringen müssen, um nachzuweisen, dass es wirklich so ist, gegen eine bewusste Kampagne, die Zweifel sehen möchte. Mhm. Und natürlich soll man nicht beim ersten Report springen,
ne,
vor allem wenn das sehr fundamentale Veränderungen sind. Aber es hat natürlich dann auch viel Zeit gekostet, das immer wieder in Frage stellen, was wir anders, und das macht viel mehr Spaß aus der Wissenschaft, nämlich in die Lösungen stecken könnten.
Ja, ja.
Und dann ist die Zeit uns immer weggerutscht und im Prinzip hat die Wissenschaft einfach nur weiter solide zusammengetragen, was passieren wird. Und natürlich gibt es bei dem Klimawandel diese Zeitlichkeit, die mit den Kipppunkten zusammenhängt, dass einfach Ökosysteme irgendwann aus der Balance kippen.
Ja.
Und deshalb diese Budgetlogik da drin ist. Mhm. Und das haben dann eben die jungen Menschen irgendwann mal ernsthaft angeguckt und haben gesagt, hallo, wenn ihr jetzt weiter das alles so ausschleicht, dann haben wir das auszubaden. Mhm. Und dass die dann erstmal aufgetreten sind mit, ihr müsst mehr handeln, war ja legitim als Absender.
Ja, absolut.
Und ich hatte auch das Gefühl, dass es am Anfang gut geklappt hat.
Ja.
Also weil da eine moralische Akzeptanz da war, weil du weißt, das sind Menschen, die können noch keine Entscheidungen politisch oder wirtschaftlich treffen, aber sie werden mit den Entscheidungen leben.
Ja.
Und dann kam irgendwann was zu doll. Ich hatte so das Gefühl, das war dieses, als Greta Thunberg How dare you gesagt hat.
Ja.
Da ist irgendwas so richtig in der Matrix geschiftet. Und da kam dann so dieses Nö, also dieses Schuld einreden lassen und als hätten wir hier alles kaputt gemacht. Und das hat man in vielen Bereichen gesehen.
Ja.
Und wenn dann so ein so verhärtete Fronten dazukommen, dann war das wie so eine Legitimierung von Reaktanz. Was natürlich eigentlich für ausgewachsene Männer mit echt viel Geld in der Tasche auch ein bisschen albern ist.
Ja.
Aber sie haben es so richtig gerne angenommen.
Ja,
das haben wir in anderen Bereichen aber übrigens auch. Also ich weiß noch, wenn ich so Vorträge gehalten habe vor sehr wohlhabenden Menschen mit sehr schönen Anzügen und grauen Haaren und primär männlich und ich habe gegendert beim Vortrag.
Ja.
Dann kam danach, und man sah das schon in den Gesichtern so, und danach kam, darf ich Ihnen mal einen Tipp geben? Also wohlmeinend. Hören Sie doch mal auf mit diesem Gender-Zeug. Ich meine, das kann ja niemand verstehen. Sehr okay, jetzt müssen wir kurz sagen, was bei Ihnen im Gehörgang zwei Wissenschaftlerinnen und WissenschaftlerInnen anders einfliegt, weil ich komme nicht hinterher.
Ja,
aber Sie wissen doch, seit Steffen Maus Buch mit den Triggerpunkten, dass das eben triggert.
Mhm.
Ich so, nee, Sie könnten das Buch mal lesen, weil dann wüssten Sie, dass es emotional aufgeladen wurde und deshalb emotionale Reaktionen ausruft, die überproportional zum Stimulus sind.
Okay.
Und Sie versuchen mir gerade zu erzählen, dass Sie eine direkte Standleitung vom Ohr zur Wutneurone haben. Das ist aber gar nicht so.
Okay.
Und das ist halt immer wieder dieses Spannende an Menschen, ne, dass wir uns Erklärungen suchen, mit denen wir legitimiert so reagieren, wie es uns gerade passt.
Ja, okay.
Und deshalb finde ich es einfach wichtig, zwischendurch mit Humor dabei zu bleiben. Aber diese Suche zwischen ernsthaft sagen, was ist, wenn wir nicht handeln und die Vorteile gleichzeitig raussetzen, brauchen wir beides, weil einige Menschen sind eher mit dem Weg von und das darf nicht sein motivierbar und andere brauchen dies hinzu.
Ja.
Und was eine richtige Katastrophe ist, dass wir dann angefangen haben, irgendwann uns darauf einzulassen, dass man es den Menschen ganz schmackhaft, ganz einfach, ganz spaßvoll machen muss. Mhm. Also als wäre irgendwie aufpassen, dass uns nicht die Hütte abfackelt, in irgendeiner Form Entertainment-Programm. Und Das ist eigentlich eine Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger. Komm, wenn du übers Stöckchen springst, kriegst du 2 Leckerli, ehrlich. Und sonst musst du auch nicht. Ich komme noch 3-mal vorbei, wenn es dir heute nicht passt. Ja. Ich meine, geht's noch?
Ja, ist auch nicht der richtige Weg.
Nein, Und vor allem, wenn du dir anguckst, wie es jetzt von populistischen Parteien ad absurdum geführt wird, dass der Staat gar nichts mehr darf, was ich nicht will, oder es ist eine Diktatur, das ist ziemlich crazy. Also das Verständnis von der Aufgabe von Staatlichkeit und von Regelsetzung, alles, was mir nicht passt, ist ungerecht. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Umkehrschluss. Also das habe ich jetzt gerade mit mehreren SozialwissenschaftlerInnen auch besprochen. Das hat sich so richtig wie so eine Anrechtskultur und wenn du was sagst, was mir nicht passt, dann sage ich dir, dass du gar nicht das Recht dazu hast.
Okay.
So, also da ist uns ein bisschen was weggerutscht.
Du hast ja jetzt gesagt, es braucht eigentlich so eine Mischung aus weg von und hinzu, oder?
Ja.
Und weg von ist eigentlich noch für mich noch relativ klar, aber dieses hinzu finde ich auf einer individuellen Ebene irgendwie gar nicht so einfach. Also wie macht man das attraktiv für Menschen?
Ja. Nee, das ist, deshalb sprechen wir vom Delta of Doom in der Transformationsforschung.
Okay.
Und in der Innovationsforschung ist es ein bisschen ähnlich. Wenn ein System, eine Lösung etwas ausgedient hat, also du weißt, es wird nicht längerfristig tragfähig, dann hast du so einen Moment, wo es ausfadet und du musst was Neues ja aufbauen. Ja. Zumindest wenn du möchtest, dass es möglichst konfliktfrei oder friktionsfrei geht.
Ja.
Und dann ist immer der Frage, wann springst du? Mhm. Ja, also wann shiftest du von dem Loslassen ins Neubauen?
Ja.
Und das ist immer so dieses Moment, wo es wackelig wird. Mhm. Und wir haben, gerade wenn es unsicher wird, so eine Tendenz, im Gewohnten eher wieder Stabilität zu suchen. Mhm. Das ist erstmal okay. Mhm. Und deshalb ist Vertrauen so wichtig. Und deshalb ist ein Dranbleiben so wichtig. Und die Kommunikation so wichtig, dass sie darauf fokussiert bleibt, was entsteht und nicht nur, was kaputt geht.
Okay.
Und deshalb macht es das leider so einfach, immer nur auf das drauf zu zeigen, was kaputt geht.
Ja.
Um dann eben den Abwehrmechanismus und so weiter wieder zu aktivieren. Und das machen natürlich diejenigen, die keine Lust haben,
klar.
Dass du ins Neue shiftest.
Ja. So. Und wie könnte jetzt die Politik oder Regierung oder was auch immer dieses Neue attraktiv machen in Sachen Klimawandel?
Ja.
Wenn du uns beraten würdest, was würdest du raten?
Also im Prinzip haben wir ja immer aus unterschiedlichen anderen Einflugecken, wenn du sagst, was sind jetzt gerade die Themen, die Menschen richtig besorgen? Das ist zum Beispiel aktuell Sicherheit, ist ganz hoch.
Ja. Ja.
Dann kannst du natürlich auch sagen, wir versuchen unterschiedliche Perspektiven von Sicherheit zu verstehen und in der Art, wie wir mit denen umgehen, das CO2 mit wegzufrühstücken. Also spätestens seit dem Iran-Krieg ist ja völlig logisch, dass es eine neue Einflugschneise ist, um zu sagen, erneuerbare Energien machen echt viel Sinn.
Ja.
Weil wir einfach nicht abhängig sind von Rohstoffen, die in anderen Territorien liegen und im Zweifel dann eben als Druckmittel, Erpressung oder eben sogar eine komplette, also Kuba, ich mache im Moment die Lieferung einfach mal aus, ihr kriegt kein Öl mehr, die ganze Bevölkerung nehme ich in Kauf, geht vor die Hunde und wird deshalb ein Regime wegrebellieren. Also das ist ja Aushungern in einer anderen Form. So, ne? Haben wir eigentlich mal gesagt, das war mittelalterlich eine Methode, die man vielleicht jetzt nicht mehr anwendet.
Ja.
So. Aber Donald Trump.
Da kommt einiges aus dem Mittelalter zurück.
Richtig, also das ist schon interessant. Und deshalb wäre das jetzt ja zum Beispiel eine Möglichkeit, zu sagen: So, pass auf. Und die andere sind natürlich Jobs. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, dass es nicht nur darum geht, zu sagen, welche Jobs nicht mehr funktionieren, sondern wie viele auch neu entstehen können durch diese grüne Transformation, wie sie dann heißt. Also, du kannst ganz klar aus einer Sicherheitsargumentation, wenn du denkst, wo sind die Menschen gerade, wie erreiche ich sie, überall die Lösungen nach vorne bringen, die das CO2 mit senken können.
Wessen Aufgabe wäre denn diese Art der Kommunikation?
Naja gut, einmal natürlich die Regierungsverantwortlichen und dann muss der mediale Raum das vielleicht aber auch ein bisschen unterstützen.
Ja.
Also
tut er das zu wenig?
Oh ja.
Ja?
Ich habe irgendwann auch, ich hatte ja viel wohlmeinende Journalistinnen und Journalisten auch. Irgendwann weißt du ja auch, wer es gut meint und dir eigentlich eine Chance geben will, zu erklären und wer eigentlich nur wartet, wie du dir irgendwas unterstellen können. Und selbst die Wohlmeinenden, die eigentlich dir erklären lassen wollen, haben ganz oft diese Fragen gestellt, aber Frau Göpel, wie wollen Sie den Menschen denn sagen, dass sie verzichten müssen? Und ich so, Psychologie, Framing, sie haben jetzt erstmal allen gesagt, dass es um Verzicht geht.
Okay. Ja.
Das heißt, egal was ich jetzt antworte, Ich muss erstmal aus einer Verzichtslogik und einem Erwartung heraus mich irgendwie rausarbeiten, um dann überhaupt mein Argument machen zu können. Mhm. Denn wenn Sie sagen würden, wie findet denn Veränderung bei Ernährungsgewohnheiten statt? Dann könnte ich das neutral formulieren. Ja. Ja, okay. Aber Sie haben von Anfang an schon mal die Rahmung Verzicht genommen.
Ja.
Und damit, wenn wir das hören, sind wir gleich in der Voreinstellung.
Ja.
Und da kann man natürlich total gut darauf achten. Das andere ist, habe ich auch viel mit denen diskutiert, dieses Horse Race Journalism nennt man das, so dass immer einer vorne ist, ein Politiker, eine Politikerin aus jedem Kompromiss. Wie so ein Pferderennen, wer hat denn eigentlich jetzt dafür sich entschieden?
Ach so.
Der Habeck hat dem Scholz was weggenommen, der Merz hat jetzt dem Klingbeil. Könnte nicht mal abfeiern, wenn die einen Kompromiss hingekriegt haben?
So,
bam, hier im Land geht wahrscheinlich wieder was nach vorne, weil alle sich bewegt haben. Tschakka, Jungs.
Ja.
Nee, stattdessen, selbst wenn es nicht mal da ist, wird rein interpretiert. Und dann sitzen die in ihrem Wahlkreis oder in ihren Parteien und kriegen richtig auf die Mütze, warum sie sich nicht durchgesetzt haben.
Mhm.
Also diese Idee, wann habe ich Durchsetzungsstärke bewiesen, die brauchen komplettes Update.
Okay. Das heißt, du nimmst, wenn ich dich richtig verstehe, neben Regierung ist klar, aber schon die Medien auch in die Pflicht. Bei diesem
unbedingt.
Ja, okay. Und die machen den Job aktuell nicht besonders gut in der Hinsicht, was Kommunikation angeht. Habe ich jetzt so rausgehört.
Ja, also kommen natürlich ein bisschen auf die einzelnen Medien an.
Ja, ja, klar.
Ja, aber ich hatte schon oft, dass auch jetzt, wenn man sich anguckt, was in den Wirtschaftsredaktionen passiert, dann muss ich manchmal fast weinen.
Also, Also, sag mal ein Beispiel.
Das kippt alles wieder zurück zu dieser total oberflächlichen Bruttoinlandsprodukt-, Produktivitäts-Konjunkturdiskussion, wo wir wirklich 20 Jahre dran gearbeitet haben und gesagt haben, sagt doch wenigstens mal was dazu, was unterhalb des Bruttoinlandsprodukts wächst oder nicht.
Ja.
Also wir können sicherlich nicht sagen, wir sind auf dem Fortschrittsmoment, wenn wir das Geld ausgeben, um irgendeine alte Industrie wieder zu pampern, von der wir wissen, eigentlich führt die uns eben nicht in die Wettbewerbsfähigkeit. Und die schlimmsten sind dann natürlich so Sachen wie, naja, das größte Risiko für die Anleger von Rheinmetall ist nicht der Frieden in der Ukraine, sondern der Wettbewerb bei 28% Marge. Und ich denke, Leute, euer Ernst.
Ja, okay.
Das ist vielleicht die eine Brille ein bisschen festgesetzt. eine oder andere.
Ja. Du hast vorhin gesagt, so, da ging es um die Rolle der Medien, dass es nicht so klug ist, zum Beispiel dieses Thema so direkt unter dem Label Verzicht zu framen, zum Beispiel. Ne? Jetzt hat doch, war das nicht auch der Robert Habeck oder bin mir nicht sicher, irgendwie er vor ein paar Jahren mal gesagt, ja, es wird Zumutungen brauchen. Ich glaube, da war Zumutungen das Wort. Ist das denn dann auch nicht gut oder ist das nicht, es ist ja eigentlich ehrlich, ne? Weil es ist ja so. Also sollte man es besser dann nicht sagen oder schon sagen?
Total. Das ist so ein bisschen der Punkt, den wir eben schon mal hatten.
Ja.
Das aus meiner Sicht, was so ein bisschen mit Angela Merkels Identität als Mutti angefangen hat. Ne? Es wird, vertraut mal auf Mutti, es wird so alles so weitergehen.
Sie kennen mich.
Ja, wir sehen ja jetzt, an wie vielen Stellen dann nicht frühzeitig genug etwas getan wurde. Also Thema, wann springe ich? Ne? Ich bin jetzt irgendwie sehr weit unten. Das heißt, ich hänge voll im Delta auf Doom.
Ja.
Und dann aber diese Anspruchshaltung auch geblieben ist, die wir eben schon mal hatten. Die Politik soll es richten.
Ja.
Und dann haben viele sich das angenommen, auch noch Olaf Scholz. Das klang immer so ein bisschen, als würde die Transformation, ohne dass es uns groß nervt, hinter unserem Rücken so stattfinden und wir können weitermachen wie bisher.
Ja.
Und das ist aus meiner Sicht ein Fehler gewesen.
Mhm.
Und das hatte natürlich etwas damit zu tun, eine Erwartungshaltung zu schüren, aber dann natürlich auch ein Schockerlebnis, wenn dann jemand wie Robert Habeck auf den Hof kommt und sagt, so Leute, ich erkläre euch mal, was das jetzt heißt, wenn wir das wirklich ernst nehmen.
Ja.
Also wenn wir wirklich Wirkung auf diese Ziele erzielen wollen, anstatt eigentlich die Wirkung immer weiter in die Zukunft zu schieben.
Ja.
Ne?
Ja.
Und da denke ich, also aus all der sozialwissenschaftlichen Forschung sind Menschen total bereit und willens, sich zu verändern, wenn es ihnen sinnhaft erscheint, wenn die anderen mitmachen und wenn sie das Ziel verstehen.
Ja. Zum Thema Veränderung noch ganz persönlich am Ende gefragt, wo hast du selber zuletzt gemerkt, wie schwer es vielleicht ist, was zu verändern, obwohl man weiß, dass es richtig ist? Geht es dir auch manchmal so?
Oh, Hölle.
Ja,
ja, natürlich.
Zum Beispiel.
Ich nehme immer wieder vor, dieses so morgens erstmal in Ruhe aufstehen, vielleicht erst Yoga machen oder rennen gehen oder meditieren, bevor du schon wieder die ganze Welt reinlässt.
Ja, gelingt nicht.
Nein, und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man dann merkt, man ist schon eigentlich so ein bisschen ausgepowert und auf allen Kanälen will irgendwer was, dann wird die Defense immer schlechter. Also dann rolle ich immer mehr rein, noch schnell das weg, noch schnell das weg, noch schnell das weg, weil
das
dann endlich Ruhe. Wenn dann, ist total bescheuert.
Ja. Nee, musst du schon andersrum machen, stimmt schon. Aber ich kenne es selber. Also ist gar nicht so einfach, dieses E-Mail-Programm nicht relativ früh am Morgen schon mal zu öffnen. Also geht mir auch so. Sollte man nicht machen. Okay. Maja, die Initiative, die du mitgegründet hast, Mission Wertvoll, die hat eine Vision, so habe ich es auch der Website entnommen, die heißt ein gutes Leben für alle innerhalb der planetaren Grenzen. Das ist die Vision. Wenn du jetzt also von einem guten Leben für alle sprichst, was gehört für dich unbedingt dazu, was vielleicht nicht? Also wie sieht es konkret aus?
Mhm. Also ich bin da ja relativ empirisch, da häufig unterwegs und frage. Oder guck mir an, was die Leute in so Lebensqualitätsstudien angeben. Mhm. Und da gibt es einmal, ist auch ganz spannend, also wer Lust hat, kann da bei der OECD zum Beispiel, bei dem House Life, heißt die ganze Agenda, und der Better Life Indicator, Index, genauso heißt er, da gibt es, haben die sehr viele Studien zusammengefasst, was denn eigentlich typischerweise von Menschen gesagt wird, was ihnen wichtig wäre in einem guten Leben.
Ja.
Und da sind dann so Sachen wie Gesundheit ist natürlich ganz oben drin. Mhm. Dann Wohnraum, dann Sicherheit, ne? Also im ganz physischen Sinne natürlich auch, aber auch sowas wie ein gesichertes Einkommen. Mhm. Gar nicht unbedingt immer steigend, aber so, dass du eine Erwartungssicherheit hast, weil das sagt viel Lebensqualitätsforschung, eher das Psychologische, wir mögen das, so eine gewisse Kontrolle über unser Leben zu haben. Dann kommen aber auch saubere Luft, sauberes Wasser natürlich drin vor. Mhm. Und was Wichtige, was die gemacht haben, ist, dass die gesagt haben, das ist eine Momentaufnahme. Das finden alle Menschen gut, wenn das da ist. Mhm. Und unsere Aufgabe ist natürlich jetzt, Thema Zukunft, ne, zu überlegen, wie können wir das denn auch langfristig sichern, dass das da bleiben wird.
Ja.
Aber diese Aussage, dass wir das gerne hätten, die ist so ein bisschen ähnlich wie das, was ich als Kind auch schon hatte. Ne? So, das möchten doch eigentlich alle.
Ja.
Und das Tolle ist, die Übereinstimmung zwischen dem, was Menschen sagen, was sie gerne in der Gesellschaft haben, ist sehr hoch.
Ja?
Ja.
Echt, ja?
Ja. Okay. Und deshalb denke ich mal so, ja, dann lass uns doch wirklich gucken, was zahlt darauf ein. Also dann soll Politik sich nicht an irgendwelchen abstrakten Zahlen oder an der Sonntagsfrage orientieren. Mhm. Dann kann ich auch endlich mal zeigen, dass eine Demokratie davon lebt, nicht nur eine Stimme abzugeben und zu fordern, sondern selber dann natürlich Teil der Umsetzung zu sein.
Ja.
Sei es als Wirtschaftsunternehmen, die zeigen, guck mal hier, wir rollen gerade die erneuerbare Energienwende im Osten aus, war ich neulich, total super. In 4 ostdeutschen Bundesländern ziehen einfach durch und sagen, das ist bei uns hier gerade so ein Stolzmoment, dass das hier super funktioniert.
Ja. Ja.
Also dann hast du die Möglichkeit, wirklich auch zu zeigen, wo passiert es überall.
Okay, zum Thema oder zur Verbindung, du hast jetzt Wohlstand schon angesprochen, wir waren gerade schon bei Klimawandel. Ich habe mal ein Zitat dabei von unserer Wirtschaftsministerin Katharina Reiche und ich wüsste mal gern, wie du da drauf schaust. Ich zitiere sie jetzt, es ist wirklich ein wörtliches Zitat, sie sagt Folgendes. In 10 Jahren werden wir zurückblicken, entweder auf ein Land, das seine Industrie verloren hat oder auf ein Land, das Klimaschutz und Wohlstand vereint. Die Entscheidung fällt jetzt.
Ja gut, dann soll sie mal mit Ingenieuren reden und nach China gucken.
Ja.
Na sicher, völliger Quatsch.
Ja, also was ist Quatsch daran?
Also du musst ja ein Industriestandort, was willst du denn für ein Industriestandort sein?
Ja.
Na, ich komme ja immer dahin zu sagen, was heißt das in der Realität?
Ja.
Und deshalb ist das natürlich, was für eine Industrie. Haben übrigens jetzt ja gerade, zumindest Stefan Kohleff ist auch einer ihrer Berater, haben ja gerade geschrieben, wir brauchen einen Umbau der Industrie. Im Green Deal steht klar drin, dass wir ein anderes Industriemodell brauchen. Das stand auch in allen Transformationsstudien, auch vom BDI oder von Roland Berger, McKinsey. 2024 kamen davon ja noch ganz viele, die gesagt haben, wir müssen eine neue Vision von Industrie haben, die ins 21. Jahrhundert passt. Und deswegen entweder Industrie oder Klima, ist halt total kokolores.
Ja.
Weil du musst ja erstmal sagen, welche Industrie möchtest du hier haben? Und wenn es eine ist, wo kein Mensch das Zeug mehr kaufen will, dann kannst du sagen, super, dass es hier lange funktioniert hat, aber absetzen werden wir es trotzdem nicht.
Aber im Prinzip seid ihr euch doch im Ziel einig, weil sie sagt ja auch, auf ein Land, das Klimaschutz und Wohlstand vereint. Das wäre ja auch dein Ziel, oder? Stichwort gutes Leben für alle, da gehört ja beides irgendwie mit dazu, oder?
Aber sie hat ja dann nicht gesagt, dass wir Industrie. Also
nee, hatte davor gesagt, sie sagt, entweder auf ein Land, das seine Industrie verloren hat, also in 10 Jahren werden wir zurückschauen, entweder auf ein Land, das seine Industrie verloren hat, oder auf ein Land, das Klimaschutz und Wohlstand vereint. Und jetzt ist wahrscheinlich die Frage, wie sie, also ich interpretiere es so, dass sie das Zweite irgendwie natürlich erreichen will. Die Frage ist jetzt, wie, weiß ich nicht, aber ja.
Okay, du meinst, also tut mir leid, ich kann ihr gar nichts Konstruktives mehr unterstellen.
Ja, okay, das wollte ich hören.
Vielleicht sogar überinterpretiert. Aber weil sie ja im Moment nur unterwegs ist, dass wir unsere Industrie verlieren werden, wenn wir jetzt nicht diese ganzen Klimaschutzthematiken zurückdrehen.
Ja.
Aber wie will sie denn ein industriefreies Land Ich mit Wohlstand.
Nicht. Ich verstehe sie nicht. Ich möchte auch gar nicht unbedingt für sie argumentieren. Ich wollte einfach mal deine Position zu dem Thema hören.
Nein, okay. Aber deswegen, also ich finde auch so Entweder-Oder-Zeug halt echt so schwierig, weil es immer so mit Druckkulissen arbeitet. Ja. Was soll das? Ja. Weil da siehst du ja, ne, da wird das angestrahlt, was wir jetzt kennen. Die Industrie, unsere Industrie, auf die wir stolz sind, was so gerade im deutschen Ingenieurswesen und in dem, wofür wir in der Welt bewundert wurden, das war ja immer unsere Industrie.
Ja.
Und dann sagst du, rums, die ist weg.
Ja.
Also damit hast du gleich, ne, Thema wieder, wie redest du drüber?
Genau.
Erstmal den Verlust, Wahnsinn und alles, was wir kannten und was wir super fanden, wird weggehen müssen.
Ja. Ja. Was müsste aus deiner Sicht passieren, damit die Politik den Mut hat, auch möglicherweise kurzfristig unangenehme Entscheidungen zu treffen, die aber langfristig uns ein gutes Leben ermöglichen? Weil das tun sie ja aktuell zum Teil nicht.
Mm. Da gibt es auch ganz viele Vorschläge.
Ja.
Also ich habe selber mal dazu gearbeitet, wir nennen das dann strukturelle Kurzfristigkeit in Entscheidungsstrukturen.
Ja.
Das hast du natürlich mit den Wahlzyklen, also allein jetzt. Das heißt, wir können jetzt nur 2 Monate Politik machen, weil dann ist wieder eine Landtagswahl.
Ja, ich meine,
so, hallo? Also erstens muss man sich doch nicht auf das Spiel einlassen und zweitens kann man dann auch sagen, gut, dann ist höchste Zeit für eine Reform, zu sagen, wir machen
alle
Landtagswahlen alle 2 Jahre gleichzeitig und dann Bundestagswahl.
Okay. Ja.
Also, aber diese strukturelle Kurzfristigkeit wird aktuell gelebt und auch angenommen.
Ja. Und es ist schon irgendwie systemisch, oder? Also man müsste schon ein paar Dinge am System verändern, oder? So auch ist zum Beispiel Stichwort, eigentlich ist es ja auch eine gute Sache mit so einer Amtszeitbegrenzung, oder? Weil spätestens in meiner definitiv letzten Amtszeit, wenn ich das vorher weiß, kann ich ja relativ frei agieren beispielsweise. Ne? Und das kann ja bei uns irgendwie die meisten nicht, weil sie wollen ja immer wieder gewählt werden.
Ja, ich könnte natürlich auch von Anfang an selber sagen, du hattest jetzt Anne Hidalgo auch gemacht, die super erfolgreiche Bürgermeisterin in Paris.
Mhm.
Hat jetzt allerdings... 3 Amtszeiten, glaube ich, also 12 Jahre gehabt. Aber ich habe gesagt, ich werde jetzt nicht wieder antreten.
Okay.
Und hat dann auch noch mal...
ein paar unangenehme Sachen gemacht.
Obwohl, jetzt zum Schluss haben ja alle Thema Durchhalten gesehen. Mhm. Wow, Paris ist echt eine viel schönere Stadt geworden.
Ja, das stimmt, das hat sie geschafft.
Das alles umgebaut hat. Ne? Mhm. Aber sie musste natürlich durch das ganze Feuer durch. Also Thema Delta of Doom.
Ja.
Nein, also erstens kann ich mich... antizipativ unterwerfen und sagen, ich streng mich nicht an oder ich kann natürlich institutionell was verändern.
Ja.
Und da sind solche Wahlreformen eins oder was wir halt gemacht haben, ist auch Ombudspersonen für zukünftige Generationen. Mhm. So ein bisschen, was das Bundesverfassungsgerichtsurteil war, die mal ja gesagt haben, 2021 war es, glaube ich, ihr müsst schneller handeln im Klimaschutzgesetz, damit die Freiheiten der zukünftigen Generationen nicht zu stark eingeschränkt werden. Die haben dann quasi im Namen der zukünftigen Generationen deren Freiheiten verteidigt.
Okay.
Und da gibt es unterschiedliche, in Wales gibt es das zum Beispiel, auch Kommissare, die dann auf den Gesetzen drauf gucken, wie sich das mittelfristig auswirken wird.
Aha, okay.
Und dann eben im Namen der entweder zukünftigen Generationen oder eben, die jetzt nicht in der Kurzfristigkeit irgendwie zu Wort kommen, sprechen können und sagen, also das hat viel zu viel Verschieben in die Zukunft.
Ja, okay. Okay, ich würde gerne mit dir noch...
Du hast gemerkt, ne? Ich bin gerade echt sauer auf Katharina Reich.
Ja, das habe ich gemerkt. Okay. Ich kann es auch ein bisschen verstehen. Ich habe immer, du bist da natürlich viel näher dran. Ich teile das insofern, als dass ich auch natürlich wahrnehme, dass die irgendwie versucht, das quasi zurückzudrehen oder auszubremsen, was auch immer mit den Erneuerbaren. Ich habe immer Schwierigkeiten, mir bei solchen Themen als Laie, der ich nun mal bin, eine Meinung anzumaßen, weil ich ihr zumindest noch unterstellen würde, sie wird ja auch irgendwie Argumente haben dafür. Es wird ja kein hoffentlich rein ideologisches Thema sein.
Na, ich glaube deshalb, also der Grund, warum ich so sauer bin, ist, dass sie einfach falsche Aussagen tätigt und falsche Zahlen benutzt, um ihre vermeintlichen Argumente zu stützen. Und da werde ich als Wissenschaftlerin natürlich irgendwann...
Ja.
Und also okay, kannst das ja nicht so, dich hinstellen und sagen, Tempolimit bringt nichts. Das ist völlige Kokolores. Das bringt auf sehr vielen Ebenen was.
Ja.
Bis hin zu, dass die Leute langsamer fahren und damit der Verbrauch runtergeht und wir nicht mehr so viel in die Reserve einkaufen müssen. Also selbst wenn es eine reine Sicherheitsthematik wäre.
Dann muss aber das ja eigentlich ein ideologisches Thema sein, oder? Dass man das einfach nicht will, oder?
Genau.
Ja.
Also oder jetzt hat ja, ich empfehle Malte Kreuzfeld, der ist wirklich sehr informierter Redakteur, hat sich ja auch den Gastbeitrag in der FAZ angeguckt, mit welchen Zahlen da operiert wird, dann diese 1:1 Zitate aus Hintergrundpapieren von vorherigen Arbeitgebern und so. Also es ist schon schwierig.
Ja. Okay.
Man kann unterschiedlicher, ne, Thema Reallabor, unterschiedlicher Meinung sein, was die Wirkung ist, aber wenn man anfängt, definitiv nachgewiesene Wirkung halt nicht.
Okay.
zu benennen oder zu sagen, die gäbe es nicht, dann wird es für diejenigen, die das anders wissen, halt irgendwann schwer.
Ja, okay. Also da werden wirklich Fakten verdreht, ja? Das war mir jetzt gar nicht so im Detail klar. Ja? Okay. No. Ja. Dann verstehe ich, dass du sauer bist.
Nein, weil vor allem insgesamt ist das halt, und dieses Jahr, erst hat sie ja behauptet, das Klimaziel ist überhaupt nicht in Frage gestellt, aber hat die ganzen Maßnahmen verändert und alle... Ich meine, 250 unterschiedliche Studien in Deutschland, die versuchen, Klimapfade zu berechnen, die uns dieses Ziel erreichen lassen.
Ja.
Und dann behauptet sie einfach, da kann man ganz viele Maßnahmen irgendwie rauskegeln und verzögern und zurückdrehen, ohne dass das Klimaziel in Frage stellt. Es ist einfach, es ist unehrlich. Das stimmt nicht.
Ja.
Und was natürlich dann die Katastrophe mittelfristig gedacht ist, ist, wenn Menschen in der Bevölkerung das Gefühl haben, naja gut, also ob das Klimaziel jetzt 5 Jahre verschoben wird oder nicht, scheint ja ein bisschen egal zu sein. Mhm. Siehst du diese Ideologen, die uns da alles verbieten wollten, weil sie ja nicht mitkommuniziert, warum dieses Ziel dahingesetzt wurde, weil das ist ja auch eine Schadensrechnung dahinter und eine Risikorechnung dahinter.
Ja.
Also es ist ja nicht irgendwie aus dem Himmel gefallen, weil irgendwelche Leute durchgeknallt sind, sondern da sind jahrzehntelang gerechnet worden, wann wird es einfach Thema Kipppunkte zu gefährlich?
Ja.
Wo sollten wir die Budgets einhalten? Und wenn man das alles verschweigt, also sie kann ja sogar auch noch sagen, ich will die schieben, aber dann sage ich euch wenigstens, was die Kosten vom Schieben sind.
Mhm.
Aber wir reden ja nur davon, was die Kosten vom Einhalten wären.
Ja.
Und das ist einfach da...
Ja, okay, da hört es dann auf. Aber es ist auch schwer zu sagen, was man da jetzt gegen machen kann. Ne? Muss man die jetzt aussitzen, die Kollegin?
Ja, ich glaube, das ist das, was mir am allermeisten Sorgen macht.
Ja.
Also, dass wir ein bisschen das Gefühl haben, wo ist denn der Amtseid?
Mhm.
Also, wo ist der Ehrenkodex? Wo ist der TÜV, wenn ich so ein wichtiges Amt bekleide?
Mhm.
Ab wann reicht's mal?
Ja.
Also, ganz ehrlich, auch dass eine Maskengeschichte nicht vernünftig aufgeklärt wird.
Mhm.
Und
ja, das stimmt.
Das ist zu Zeiten, wo tatsächlich das Misstrauen in Instanzen systematisch genutzt wird, um Demokratien kaputt zu machen, ist das ein ziemlicher Kollateralschaden.
Ja.
Und ich verstehe es nicht.
Ja.
Also ist doch nicht nötig. Warum?
Nee. Du fragst den Falschen. Wir fragen in den
also
Raum.
Wenn 15 Ministerpräsidenten von 15 Bundesländern sagen, jetzt ist mal gut, du kannst hier nicht alles abwürgen, dann kann man doch mal 15 Menschen... die auch Entscheidungshoheit haben und Verantwortung haben, diesem Land zuhören.
Ja, so, also da liegt ein bisschen was im Argen. Ich würde jetzt, das schließt jetzt gut an, unsere Kategorie, die ich hier noch habe, weil da geht es auch ein bisschen um Positionierung, vielleicht auch ein bisschen pointiert. Die heißt glasklar und ist ganz simpel. Es geht einfach nur um die Frage, stimmst du zu oder nicht, zu einer These, die ich jetzt gleich habe. Und normalerweise ist das mit Glas draufstellen. Hier übrigens ist ein Glasabdruck zwischen diesen Dingern. Der ist vom Professor der Rümelin, der hat sich nämlich immer leicht gemacht, das ist hier in die Mitte reingestellt. Deswegen hoffe ich bei dir, dass du, und ich glaube, du bist da positionierungsfreudiger. Pass auf, erste These und dann die Frage, stimmst du zu oder nicht? Wer in einer Energiekrise einfach Sprit billiger macht, vertagt das Problem nur. Ja, relativ klar. Ja. Kannst du 2, 3 Sätze dazu sagen?
Ja.
Also es spielt natürlich auf, jetzt kurz hier, die aktuelle Situation an. Jetzt weiß ich nicht, der Podcast erscheint Ende Mai, ob das dann noch Thema ist. Aber jetzt, wo wir gerade aufnehmen, im April, Mitte April, wurden gerade die Steuern auf Sprit gesenkt. Und entsprechend war das, oder ist das gerade Thema, so das zum Kontext. Mhm. Ja.
Ja, also es gibt da einfach immer ganz dringend die Ziele, die man verfolgt, zu unterscheiden.
Ja.
Und das eine Ziel ist ja tatsächlich zu sagen, wir müssen einen CO2-Preis und eine Bepreisung von fossilen Energien nach oben schieben, damit wir von ihnen wegkommen.
Mhm.
So. Und da gehört es dazu, irgendwann zu akzeptieren, dass dein Spritpreis nach oben gehen wird.
Ja.
Und das zweite ist, dass wir jetzt einen kurzfristigen Schock haben.
Ja.
Das heißt, dadurch, dass das Angebot so verknappt wird, schießen die hoch.
Ja.
Und in dem Moment kann man natürlich sagen, wir müssen das abpuffern für die Bevölkerung, dass sie weiter mobil bleiben kann.
Mhm.
Und dann habe ich dafür mehrere Möglichkeiten.
Mhm.
Ich kann sagen, es gibt zum Beispiel ein Senken der Stromsteuer.
Mhm.
Dann würde ich immer noch insgesamt den Druck auf Energiekosten im Haushalt reduzieren. Aber ich würde gleichzeitig es für die leichter machen, die schon elektrifiziert unterwegs sind und nicht das Fossile im Grunde begünstigen. Ich würde dann vielleicht es interessant machen, ein Elektroauto einfach zu leihen tagsüber oder gehe auf öffentliche Verkehrsmittel oder so.
Mhm.
Das heißt, ich lasse die Entscheidungsfreiheit, was Menschen damit machen, bei Ihnen. Wenn ich nur das Tanken subventioniere, wie jetzt, dann subventioniere ich eine bestimmte Tätigkeit von einer bestimmten Gruppe der Gesellschaft und ich begünstige auch noch diejenigen, die am allermeisten fossilen Brennstoffe benutzen in ihrem Tank, am allermeisten. Ja. Unabhängig davon, ob sie es überhaupt brauchen. Ja. Das ist ja das Zweite, also diese Gießkannenlogik. Ne? Also ich nehme die Lenkungswirkung raus, indem ich sage, die Tätigkeit ist bei uns sakrosankt, bitte ohne Ende. Und das Zweite ist natürlich, dass ich es für alle mache.
Ja.
Auch für diejenigen, die wirklich kein Problem hätten, mehr zu bezahlen. Ja. Und deshalb ist das die dummstmögliche Form, im Grunde genommen Erleichterung zu verschaffen. Ja. Also es gibt andere Formen, wie man trotzdem sagen kann, dieser sprunghafte Anstieg kann gepuffert werden, ohne dass ich die Lenkungswirkung und damit die Freiheit der Menschen rausnehme, sich eventuell auch anders zu orientieren.
Ja. Das ist auch so ein Beispiel, wo eigentlich die Faktenlage klar ist und auch Wirtschaftswissenschaftler ja genau das sagen, was du jetzt auch sagst, aber die Politik irgendwie anders entscheidet und das ist wirklich schwer nachvollziehbar.
Tatsächlich.
Ja.
Ich glaube, deshalb war auch fast noch nie so unfassbar durch die Bank von allen, die ich kenne, so das What?
Okay.
Also aus jedem Lager der Ökonomen Zunft.
Ja, ist so. Noch eine These. Technologieoffenheit ist in der Klimapolitik oft nur ein eleganteres Wort für Vertagung.
Können wir das stehen lassen? Können wir
klar stehen lassen, haben wir schon gedacht, ja. Also stimmst du zu, ja? Sag mal gern was zu. War ja so ein viel bemühter Begriff, ne? Technologieoffenheit. So, ich glaube, vor allem so aus FDP-Richtung kam das lange Zeit. Was steckt dahinter?
Also im Prinzip geht es ja immer wieder um diese Debatte, wer hat die bessere Kenntnis darüber, was Innovationen sind und welche Innovationen funktionieren können. Ja. Und dann immer der Staat versus der Markt. So. Und dann heißt es, der Staat darf nicht vorgeben, was jetzt Technologien der Zukunft sind. Das muss im Markt von Unternehmen, von Angebot, Nachfrage, von Wettbewerb und sowas rausgemäntelt werden. Habe ich totale Unterstützung.
Kann man nichts gegen sagen, ne?
Genau. Ja, ja. Aber dann muss ich mich natürlich fragen, unter welchen Bedingungen findet das statt?
Ja.
Wenn ich gleichzeitig weiß, dass bestimmte Technologien, nämlich die auf fossilen Brennstoffen beruhen, möglichst schnell abgeräumt werden sollen. Und andere Technologien, die dafür Substitute sein können, also uns erlauben, von dem auf dem zu springen, ohne dass es dazwischen kracht, möglichst schnell A, in die Entwicklung kommen, B, in die Verbreitung kommen.
Mhm.
Und dafür brauche ich dann natürlich eine gewisse Unterstützung.
Ja.
Und die kann ich herstellen, indem ich subventioniere oder indem ich Abnahmegarantien schaffe.
Mhm.
Also Ökonomen sagen immer, ich kann das, was aufhören soll, teurer machen oder das, was angenommen werden soll, billiger machen.
Ja.
Im Idealfall mache ich beides.
Mhm.
So. Das heißt, du musst im Grunde genommen unterstützen, dass nachgefragt wird.
Ja.
Und das heißt, das Vertrauen daran, dass es einen Markt gibt.
Mhm.
Und das kannst du natürlich rasant beschleunigen, wie es zum Beispiel Norwegen und andere gemacht haben mit den Elektroautos, zu sagen, ja, okay, wir machen hier bestimmte Spuren, da dürfen nur noch Elektroautos drauf fahren. Wir machen Parkgebühren, wie in Paris, wo die großen SUVs mit Verbrennermotor halt einfach 12 Euro die Stunde bezahlen.
Ja.
Also du kannst dann zusätzlich Anreize schaffen, wie ein Umstieg besser wird.
Ja.
Und wenn all das nicht passieren soll, weil du sagst, die Technologie wird irgendwie Magic irgendwann diesen Weg finden, dann stimmt das halt nicht.
Ja.
Weil du ja Kaufentscheidungen brauchst, damit ein Markt überhaupt diesen Zug entwickeln kann.
Mhm. Okay.
Und wenn du die Kaufentscheidungen nicht zugunsten von dem, was sich verbreiten soll, kippst, beziehungsweise endlich die Privilegien des Alten mal ausradierst, dann kannst du nicht davon sprechen, dass technologieoffen der Markt das Beste rausbringen wird. Und deshalb ist es einfach, du musst ja immer gucken, wann kommt welches Vokabular aus welcher Ecke zu welchem Zeitpunkt.
Mhm.
Und wenn dann sogar noch flotten Grenzwerte als Verbote bezeichnet werden, weil es ist nun das technologieoffenste ever, da sagst du halt einfach eine bestimmte Sache, nämlich Emissionen dürfen nicht mehr hinten aus der Pipe kommen, kannst du dich technologisch austoben, wie du willst.
Ja.
Und dann wird behauptet, das ist ein Verbot.
Mhm.
Und dann weißt du spätestens, dass das nicht unbedingt integer ist.
Ja, okay. Jetzt habe ich noch so zwei, drei Thesen, die jetzt nicht so, vielleicht nicht aus deinem Kernbereich sind, wo mich einfach interessieren würde, hast du eine Meinung dazu und welche? Nämlich, ein Social Media Mindestalter ist moderner Jugendschutz.
Kann das stehen bleiben?
Kann stehen bleiben, stimmst du zu? Also bist du dafür, dass man Social Media Verbot, ich sage jetzt mal unter 16 und ist ja glaube ich gerade in Diskussion, wärst du dafür?
In Deutschland machen wir ja nur 14.
Ach, machen wir 14, okay.
Ja, Australien war 16.
Ne? Ja, okay.
Und dann gibt es Frankreich, glaube ich, 15 und so.
Ja.
Ist immer so ein bisschen.
Ja.
Ja, ich würde das Schutzzone nennen.
Mhm. Mhm.
Und ich finde gerade jetzt nach den Urteilen gegen Meta und so weiter, die ja wirklich auch endlich gerichtlich, und das heißt was, Also wenn wir uns überlegen, die Facebook Papers, da habe ich mein zweites Buch geschrieben, das muss 21 oder sowas gewesen sein, da lag das ja schon alles auf dem Tisch, dass die Whistleblowerin damals gesagt hat, die haben die ganzen Studien dazu, wie das Selbstwertgefühl von gerade auch Mädchen, Anorexie und sowas eben antriggert, wie das die Stimmung aufheizt und so weiter. Mhm. Also wirklich tatsächlich sozial und psychologische Kollateralschäden aufruft. Und es wurde nichts gemacht. Das war ja eher so eine, deshalb sprechen wir heute von dieser Tabak-Situation, ne? Also wo die Tabakkonzerne irgendwann endlich für bei ihnen in der Schublade liegenden Erkenntnis, Grüße an ExxonMobil, dann endlich im Grunde genommen verantwortlich gemacht werden. Mhm. Und jetzt gerade die zwei Urteile in den USA und jetzt kommen natürlich ganz viele Klagen hinterher, haben ja nachgewiesen, dass im Design die Manipulation steckt. Mhm. Also das heißt, du hast überhaupt gar keine Chance zu sagen, meine Art, wie ich es nutze, wird einen Einfluss darauf haben, dass ich nicht in diese, ich soll süchtig gemacht werden, Nummer reingezogen werden. Ja. Es geht eben erstmal darum, gerade bei Menschen, die in einem, ich meine, Pubertät, hallo, wie suchend nach, wer bin ich, wo geht's hin, was darf ich, ist man denn? Also und da die ganze Zeit in dieses blöde Endgerät zu gucken, wenn wir gleichzeitig sehen, wie die Studien zu Einsamkeit und zu sozialer Unsicherheit und auch ja Anorexie, totale depressive Orientierung, schießt ja alles wieder hoch. Ja. Sicherlich nicht nur deshalb, aber wir wissen, dass echte Beziehungen da tatsächlich relevanter sind. Mhm. Und ich finde die Versuche auch, kann man natürlich sagen, Handyverbot an der Schule reicht. Ja. Die haben gute Ergebnisse, tatsächlich. Also da fangen die Leute an, wieder miteinander zu reden. Ja. Und irgendwie, ist jetzt anekdotische Evidenz noch. Ja. Aber ich habe mit vielen von den Schulen und Schulleitern gesprochen und die sagen eigentlich alles Ähnliche, dass dann endlich wieder Lebendigkeit und Interaktion zurückkommt. Mhm. Manchmal brauchst du 2-3 Wochen eine weitere Pausenaufsicht, weil es auch konfrontativ wird, bis man sich wieder gewöhnt hat, wie es so im Real Life geht.
Da setzt man sich in der realen Welt auseinander. Genau. Okay, verstehe. Ja.
Aber dann hast du natürlich das Thema zu Hause.
Ja.
Ne, und ich meine, den Konflikt auch einfach bei den Eltern komplett zu parken, wenn du weißt, das Ding macht süchtig und soll süchtig machen. Und dann müssen sich die ganze Zeit da irgendwie fetzen und da zu versuchen, dann irgendwie die Verbote durchzudrücken oder eben zu sagen, I don't care.
Ja.
Ich finde, da kann man darüber sprechen. Und dann wird immer gesagt, oh, schon wieder ein Verbot, ne? Da ist es wieder. Warum nennen wir es nicht Schutzraum? Und man müsste über Bildung. Ja, man muss nicht eins oder, sondern beides. Mhm. Und der andere Punkt, der natürlich immer diskutiert wird, ja, die finden ihre Workarounds außenrum.
Ja.
Ja, im Prinzip kann man dann natürlich auch überlegen, also vor allem, das wurde ja auch wieder gesagt, alle Messenger-Dienste würden mit ausgehen, das ist ja gar nicht, was diskutiert wird. Und das kann man ja differenziert machen und man kann ja auch eine herzliche Einladung aussprechen und sagen, wenn ihr uns zeigen könnt, dass ihr den Kram da umprogrammiert habt und wir eine Transparenz, was ja bei uns auch mit dem AI Act und DSA und sowas eigentlich vorgesehen ist, dann kann man sie ja auch wieder aufmachen.
Ja.
Das ist eigentlich ja wie so ein bisschen Verbraucherschutz, ne?
Ja, okay. Ja, bist dafür, verstehe ich, kann ich auch nachvollziehen. Okay, zum Abschluss. Ich hatte mit der Alena Büchs vor, jetzt eine Folge zurück, glaube ich, wenn die hier erscheint, ich muss mich immer kurz sortieren, auch gesprochen über das Thema Wissenschaftsskepsis und Wissenschaftsskeptiker. Damit hat sie viel zu tun. Hast du damit zu tun? Also mit Menschen, die Wissenschaft so komplett ablehnen und dann vielleicht auch in dir ein Feindbild sehen?
Nee. Also na klar, gibt auch, was glaubt ihr eigentlich, was die da rumlabert und so. Ne? Also, es gibt ja sehr freundliche Umgangsformen.
Ja, online.
Im Online-Raum, genau. Ja. Nee, aber sonst habe ich das weniger. Ich bin, glaube ich, aber auch nicht so, so klar positioniert als die Vertreterin der Wissenschaft wie Alena. Also die ist ja bei ihr ist das ja auch so doll geworden, seit sie eben in dem Corona-Beirat gewesen ist. Ne?
Ja.
Und wo dann ex post ja auch viele gesagt haben, naja, also dieses Verhältnis von Expertengremium zu politischer Entscheid und wer hat entschieden. Mhm. Und ich glaube, Alena ist aber ganz anders in dieser ganz klaren Position. Ich bin aus der Wissenschaftscommunity, im Wissenschaftsrat, in Wissenschaftsgremien. Während ich bin ja so ein bisschen, ja, also ich bin viel in der Praxis unterwegs, weil mich einfach die Welt so interessiert, auch zuzuhören.
Ja.
Und vielleicht dann eher in so einem Public Intellectual, nicht mehr so hart wissenschaftlich.
Okay.
Ja. Und versuche ja auch in der Art, wie ich rede, es immer so ein bisschen normaler zu machen. Das macht sie auch super. Aber ich glaube, sie ist anders als Wissenschaftlerin positioniert als ich.
Das mag sein. Sie hat aber auch zum Beispiel gesagt, sie hatte Zahlen parat zum Thema Wissenschaftsskepsis. Das hat natürlich gepiekt in Corona mit irgendwas 13%, die auch wirklich dann also schon so ganz gar nicht mehr zu erreichen waren, sage ich jetzt mal. Sie hat es besser erklärt. Ist jetzt aber wieder rückläufig. Sind wir wieder bei Vor-Corona-Niveau 8-9% roundabout. Ja. Also ein Grund für Zuversicht. Und Stichwort Zuversicht, das möchte ich auch noch gern zum Abschluss fragen. Was gibt dir Zuversicht, Maya? Bei all dem Klimawandel, Krieg und so weiter.
Ja, vielleicht genau sowas. Ne? Mhm. Also wenn so Trends und Gegentrends. Mhm. Weil ich schon das Gefühl habe, wir haben ja auch bei Social Media, ne, dass die Nutzung runtergeht zum ersten Mal. Und diese Idee, wenn dieser KI-Slop, wo man gar nicht mehr weiß, what's real, irgendwie allen das Gefühl gibt, so,
bye. Ist die Katze, die Nudeln kocht jetzt
endlich? Ja, genau. Ja. Ist das Pferd jetzt wirklich im Tank gewesen? So, also dass dieses Zurückbesinnen dann auf Analoges und wie dieses Wissenschaftliche, also ich merke das schon, die Bereitschaft, wenn du dann umgekehrt zuhörst, wenn jemand sagt, das stimmt doch alles nicht. Und dann so, okay, warum stimmt das denn für sie nicht? Ne? Oder was haben sie denn abweichend? Also wenn man ein Gespräch darüber anfängt, dann ist bei mir auch häufig die Erfahrung, dass es dann sich öffnet. Ja. Und dann, wenn wir es schaffen, wieder in den Modus rausfinden wollen zu kommen und am besten gemeinsam, dann bist du ja im Grunde genommen in dem Suchprozess zum nächstmöglichen Schritt.
Ja.
Und dann bist du raus aus den Lagern und der Eskalation hin in so, alright, komm. Und das sind in den sozialwissenschaftlichen Forschungen immer noch gute 60% in unserer Gesellschaft, die sich das wirklich krass wünschen.
Okay, ja. Das gibt Zuversicht. Sehr gut.
Ich finde schon.
Ja, doch, finde ich auch, finde ich auch. Und damit müssen wir auch enden mit Zuversicht. Und wir enden auch immer bei Nah Neugierig und Negroni damit, dass du die nächste Person erraten darfst, die an der Bar sein wird. Die wird dann wieder bei uns in München an der Bar sein, diese Person. Und das ist jetzt auch thematisch wieder ein ganz großer Schwenk. Wir sind ja ein absolut multithematischer Podcast. Und ich habe ein Foto und drei Tipps für dich.
Foto
haben wir hier. Ich weiß nicht, ob dir das schon hilft. Mir hat es nicht geholfen, sage ich ehrlich. Also ich hoffe, er sieht es mir nach. Jetzt pass auf, drei Tipps. Jetzt, ich weiß nicht, wie gut ist denn dein Bayerisch? Du bist ja eher...
bin so eine üble Fischkopf-Lady.
Fischkopf-Lady, okay, pass auf. Er nennt sich nämlich Person von der Alm, aber auf Bayerisch gesagt. Auf Bayerisch heißt es dann der Eumerer.
Der Eumerer.
Also der von der Alm kommt halt, gell? So. Sagt dir der Olmerische irgendwas? Hilft schon irgendwas? Nee, ne?
Nee.
Gebe ich dir noch einen Tipp, pass auf.
Sag nicht, dass irgendwie Volksfernsehen oder so, da bin ich auch raus.
Nee, Volksfernsehen nicht, aber pass auf. Ein Wackelkontakt machte ihn berühmt.
Oh, sind wir irgendein Song wahrscheinlich, ne? Ja,
genau. Und also der dritte Tipp, mit ihm landete er einen Nummer 1 Hit. Also pass auf, es ist, glaube ich, okay, dass du ihn nicht kennst. Ich kannte ihn auch nicht unter dem Namen. Ich kannte aber diesen Wackelkontakt. Das ist nämlich ein Lied. Mhm. Und das ist letztes Jahr wochenlang Platz 1 der Charts gewesen. Ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Auch das erfolgreichste Lied des Jahres letztes Jahr gewesen. 150 Millionen Streams auf Spotify. Ist, wenn du das Lied hörst, vielleicht kennst du es sogar. Wenn du es nicht kennst, kennst du es nach einmal hören. Weil es ist so. Das geht so, wackel, 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 Kontakt. Und dann nochmal und so. Das ist so ein bisschen so Après-Ski, Volksmusik, Wiesen-Hit, you name it. Ja? Also, wie gesagt.
Voll in meine Bildungslücke.
Ja, deswegen habe ich gesagt, der Schwenk ist maximal jetzt von dir zu ihm. Jetzt sage ich kurz, wer er ist. Er ist nämlich, also Eumerer ist der Künstlername quasi, gell? Benny Hafner heißt er. Der aktuell erfolgreichste Liedermacher mit diesem Wackelkontakt war er eben lange auf Nummer 1. Hat diverse goldene Schallplatten, Platin, dies, das, Bambi-Nominierung, riesige Fangemeinde. Und wir wollen drüber sprechen an der Bar mit ihm, wie man eine Nummer 1 hinschreibt, ne? Ob man auch, das würde mich mal interessieren, hat man ausgesorgt, wenn man einmal Nummer 1 geschrieben hat? I don't know. Wir werden es von ihm hoffentlich erfahren. Und natürlich, ob man nach so einem Erfolg dann auch Angst vor dem nächsten Song hat oder vor dem One-Hit-Wonder. Darüber wird es dann.
Aber wieso muss man da eigentlich Angst haben? Ist doch totale Kokolores, oder?
Ja.
Warum darf man nicht einmal so richtig voll auf die Kacke gehauen haben und dann sagen, danke, war schön, jetzt mache ich was anderes.
Ja, das können wir ihn fragen. Ich glaube nur, dass die meisten wahrscheinlich schon versuchen werden, da anzuknüpfen, ne? Und noch Nummer 1 hinterherzulegen.
So. Aber ich hatte das auch, dass die Leute mir gesagt haben, so, jetzt wenn du mit deinem zweiten Buch kommst, daran entscheidet sich erst, ob man überhaupt eine vernünftige Autorin ist. Man kann ja auch sonst mal Glück gehabt haben.
Wie gut, bei dir hat es geklappt.
Inzwischen.
Ja. Genau. Gut, aber das ist der Eumerer und den gibt es dann im Juni hier bei Nah Neugierig und Negroni. Maja, vielen Dank, dass du heute da warst. Es hat Spaß gemacht. Es war lehrreich, geistreich, bereichernd. Vielen Dank.
Dankeschön für den, was haben wir hier? Himbeer-Cranberry-Drink.
Ja, genau.
Mit einer super Farbe.
Das ist erlaubt. Tagsüber kann man da schon mal zum Antialkoholischen greifen. Danke dir und danke euch, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal bei uns an der Bar bei Nah Neugierig und Negroni.